Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stopplaub und Cappuccino. Mir gegenüber sitzt Nico. Hallo Nico.
Hi.
Alles klar bei dir?
Bei mir ist alles bestens soweit, bei dir auch?
Alles super. Wir sind ja hier, wir nehmen ja auf, Montagabend vor unserem Training.
Richtig.
Also wir reden erst über Tennis, dann spielen wir selbst Tennis, das ist super, also Tennisabend. Ja, die Saison, die Tennissaison bei den Profis neigt sich jetzt auch langsam dem Ende zu. Ne? Das sind in den letzten Zügen, letzte Tausender stand jetzt an die Woche. Danach folgen nochmal zwei große Events, die ATP World Tour Finals in Turin und dann Davis Cup Finale. Ist immer eine interessante Phase, finde ich.
Echt, ja, okay.
Also interessant deshalb, weil viele die Chance haben, jetzt zum Beispiel bei den Paris Masters weit zu kommen, weil eben viele Topstars aus irgendwelchen Gründen nicht mehr mitspielen, weil sie sich vielleicht auf Turin vorbereiten wollen oder auf den Davis Cup oder verletzt sind, müde sind und einfach dann gar nicht antreten oder früh ausscheiden. Dadurch hatten wir immer schon in der Vergangenheit viele unterschiedliche Sieger gehabt bei den Paris Masters. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich das Masters mit den meisten Underdog-Siegern, würde ich jetzt mal behaupten, ohne das jetzt genau zu wissen. Und ich fand auch dieses Jahr wieder Paris sehr interessant. Und glaube, damit können wir eigentlich auch direkt reinstarten. Hast du denn viel geguckt?
Paris habe ich verfolgt, nicht so intensiv wie du. Ich habe ja gesehen, dass du sehr viel das verfolgt hast. Du hast mir auch immer viel, sag ich mal, Social-Media-Content dazu geschickt, Instagram-Reels und Stories und allem drum dran. Aber ich habe jetzt nicht alle Matches leider sehen können. Nochmal zurückzukommen, ich finde diese Phase eigentlich immer in der Saison, ich finde es die langweiligste Phase, auch wenn da durchaus mal andere Spieler auch in den Vordergrund treten können, gerade beim Paris Masters, das ja traditionell auch ein Turnier war, dass mal jemand außerhalb der Big Three mal gewonnen hat oder der Top Ten, finde ich die Phase immer so ein bisschen zäh, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, die Spieler sind auch leer und freuen sich alle vielleicht auf eine Pause, Vorbereitung und dann geht es für mich so emotional auch wieder Australian Open los. Aber jetzt kommen wir direkt zum Paris Masters. War ja auf jeden Fall schon wieder außergewöhnliche Ergebnisse. Und was ich direkt mitbekommen habe, war vor allem der Belag, der ja heiß diskutiert wurde.
Ja, genau. Also es gibt ja so einen Index jetzt immer, der angezeigt wird, wie schnell ein Belag ist. Und dann wird das dann so gerankt. Und in Paris wird mit Abstand der schnellste Belag im ganzen Jahr sein.
Richtig.
Wurde sehr von den Spielern diskutiert. Hat man auch gesehen, finde ich, von den Matches und auch die Spielertypen, die sich da durchsetzen. Also viele, viele große Spieler, die gut aufschlagen, haben da eben die Chance, weit zu kommen. Ja, also ich habe Matches gesehen von Shelton, Kachanov, der weit gekommen ist, Humbert, der im Finale war, der Franzose, ist alles.
Kachanov in Paris auch schon mal gut gespielt.
Genau, ja. Und das sind alles so große, gute Aufschläge, Hardhitter, die machen halt natürlich dann diesen, sag ich mal, vielleicht ein bisschen kleineren Grundlinienspielern natürlich das Leben sehr schwer, einfach weil es ist in der Halle, es ist ein sauschneller Belag und da ist natürlich dann Aufschlag und Return spielt halt dann, also ich meine, wir kennen das alle, ich glaube, das ist gut vergleichbar mit einfach diesen, ja, in Deutschland die Teppichhallen, die es einfach gibt oder die jetzt langsam am Aussterben sind, aber wir sind ja selbst in so einer schnellen Teppichhalle groß geworden,
mit
unglaublich schnellen Belag.
Ja.
Und das hast du vielleicht im Jugendbereich nicht so gemerkt, aber dann im Herrenbereich, als dann der Aufschlag eine Rolle gespielt hat, hast du gemerkt, da geht's nur über einen Aufschlag. Also das ist alles nur, wenn du einen Break schaffst, hast du eigentlich einen Satz und es ist nur Aufschlag und Return und dann ist der Punkt eigentlich vorbei. Ganz so extrem ist es dann bei denen jetzt vielleicht teilweise nicht, aber es ist schon einfach unglaublich schnell und sehr, sehr wenig Rallyes, sag ich mal.
Was ich schön fand bei dem Turnier, ist einer der wenigen Turniere, wo häufig die Kameraperspektive Court-Level mal eingeblendet wird.
Stimmt, ja.
Ja, und da hat man es gesehen, wie unfassbar schnell das war, der Belag. Ich glaube, es ist so ein ganz glatter Hardcore im Endeffekt gewesen. Also man gibt so welche, die ein bisschen rauer sind. Ja. Und das hat sich schon, sah echt unglaublich glatt aus. Und du hast schon gesagt, ja, es haben sich vor allem Spieler halt durchgesetzt, die dafür diesen Belag halt, sage ich mal, irgendwie Vorteile haben durch ihren Spielstil. Ich finde es auf der einen Seite schön, mal sowas zu sehen. Ich habe auch ein paar Social-Media-Memes gesehen, dass sich Roger Federer zu Hause auf der Couch sitzt und denkt, oh Mann, so von wegen, hättet ihr mal die Courts für mich damals auch ein bisschen schneller gemacht. Ja. Mhm. Wobei, muss sagen, Basel, sein Heimturnier, das war auch immer extrem schnell.
Ja.
Ja. Du hast ja, wie du schon gesagt hast, sehr viel verfolgt. Mhm. Was ist denn bei dir in Paris Masters vor allem hängen geblieben oder was sind denn deine Highlights?
Ja, also natürlich muss man erstmal sagen, dass das Feld sehr, sag ich mal. Viele gute Topspieler haben abgesagt. Also Djokovic war nicht dabei, hat vor dem Turnier zurückgezogen. Sinner war erst da, hat aber dann zurückgezogen.
Krankheitsbedingt, ne?
Ich glaube, ja.
Ja. Ja, ich habe ja gesagt, er hat ein Virus in sich und ist nicht ganz fit, genau. Ja.
Alcaraz ist sehr früh ausgeschieden. Der hat direkt dritte Runde verloren gegen Humbert.
Richtig. Hatte auch sogar er gesagt, er hätte sich, Belag wäre sehr, sehr schnell und
genau.
hätte wahrscheinlich mehr Zeit gebraucht, um sich dran zu gewöhnen.
Mhm. Hat es auch eigentlich ja fast schon ein bisschen kritisiert, dass es einfach so ein schneller Belag ist und das in seinem Spiel für ihn sehr, sehr schwer fällt, sich darauf einzustellen. Ja? Mhm. Wenn du sagst, er braucht mehr Zeit dafür. Und dann, glaube ich, war die Woche einfach, ich würde die mal einfach mal die Zverev-Woche nennen.
Mhm.
Ja, es war sau interessant, weil auf Sky haben die wirklich eine gute Übertragung gemacht, weil die hatten einen Reporter vor Ort, den Paul Häuser. Und er hat super viel Behind-the-Scenes-Content gebracht. Einfach haben sehr, sehr viel hinter den Plätzen gezeigt, was da abgeht auf den Trainingscourts. Und war natürlich extrem an Zverev dran und am Team und haben die sau oft interviewt.
Hat sich auch gelohnt.
Und was interessant war, dass Zverev, also wurde nach seinen ersten beiden Matches immer auf dem Trainingsplatz danach noch gesichtet. Also der hat sein Match gespielt, hat gewonnen und ist dann auf dem Trainingsplatz und hat weiter trainiert.
Ja.
So, dann haben die den natürlich interviewt und erstens hat er neue Schläger getestet. Er ist an seinem Material so ein bisschen am Rumfeilen, weil er möchte seinen Schläger anscheinend ein bisschen modifizieren, um sein aggressives Spiel zu unterstützen.
Ja.
Und er möchte an seinem aggressiven Spiel arbeiten.
Okay.
Und das ist natürlich interessant, weil wir haben in den letzten Wochen eigentlich schon oft drüber geredet und auch ja Boris Becker, Roger Federer haben in Interviews gesagt, wenn Zverev den großen Erfolg schaffen will, nämlich eins der Welt werden und einen Grand Slam gewinnen, dann muss er aggressiver spielen und das scheint er sich jetzt vorgenommen zu haben und daran wirklich zu arbeiten. Und was ich auch interessant fand, er hat das Ziel ganz klar ausgesprochen. Er hat gesagt, nächstes Jahr will er die Nummer 1 der Welt werden und er will einen Grand Slam gewinnen. Und ich finde das schon krass positiv, also positiv krass, wenn ein Spieler so ein Ziel ausspricht.
Ja.
Und dann wurde Zverev auch noch gefragt von dem Paul Häuser, ob das denn normal wäre, dass er nach den Matches direkt auf den Trainingscourt geht und dann noch so intensiv trainiert. Und da fand ich auch, da hat man richtig schön die Einstellung von Zverev gesehen, was eine unglaublich gute Einstellung er hat. Er hat gesagt, ja, also für ihn ist es normal, ja, er ist jemand, der viel Training braucht und auch viel trainiert und vielleicht andere trainieren vielleicht weniger, es ist ja, heißt ja weder gut noch schlecht. Aber er hat noch ein großes Ziel vor Augen in der Saison, nämlich die World Tour Finals. Und wir sind mitten in der Saison. Und danach ist Urlaub, da kann er Urlaub machen. Und es gibt für ihn keinen Grund, jetzt nicht hart zu trainieren.
Mhm.
Und das finde ich, das beschreibt eigentlich seine Einstellung.
Ja, das muss man immer, das haben wir auch schon häufig gesagt. Also, ich meine, an seinem Image oder so, da kann man sich mit Sicherheit drüber streiten, aber an seiner Einstellung eigentlich nicht. Ja, also man sieht ja ganz selten, dass der mal nicht kämpft. Ja, dass er abschenkt, das habe ich bei ihm, glaube ich, noch nie gesehen. Ja.
Früher war das schon manchmal der Fall, so vor 5-6 Jahren noch, dass er auch nochmal laufen lassen hat, wenn es nicht so lief, aber mittlerweile gar nicht mehr.
Sieht man das gar nicht mehr und ich glaube auch, dass er einfach ultra hart trainiert und diese Einstellung hat, mehr als alle anderen. Interessant, weil beispielsweise der Federer hat damals irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, welcher Trainer das war, eingeladen mal für eine Woche Training und er hatte danach gemeint, er hätte nicht geglaubt, dass Federer so hart trainiert in dieser Vorbereitungszeit, so außerhalb der Öffentlichkeit, außerhalb der Kameras. Und hat er die Antwort gegeben, ja, das sieht bei mir im Training auf dem Platz, wenn ich im Turnier bin, immer alles lässig aus. Ich probiere sozusagen ein paar Trickshots. Da geht mir jetzt nur ums Gefühl.
Ja.
Die Arbeit wird vorher gemacht.
Ja.
Und ich glaube, dass Federer kann mich nicht erinnern, dass er nach einem Match jemals zum Schläger gegriffen hat und nochmal trainiert hat. Hat er
von Nadal hat man das ja häufig gehört.
Nadal oder hat das mal gesehen. Aber in der Regel ist es eher, habe ich das Gefühl zumindest, dass was man so mitbekommt, eher machen das die Profis weniger. Gerade vor allem in so einer Woche, du hast ein Match, dass du dann da nochmal danach hart trainierst. Ich meine, kommen wir vielleicht auch nochmal zu, sogar nach dem Finale.
Sogar nach dem Finale hat er trainiert, ja. Also das war mir dann vielleicht schon ein bisschen zu sehr Show, weil sie dazu dann auch super viel gepostet haben. Er und sein Bruder und so haben dann die Trophäe hingestellt und im Hintergrund hat man ihn trainieren sehen. Das fand ich dann schon wieder so ein bisschen so
kann auch einen Touch Respektlosigkeit haben.
Das ist so ein bisschen, okay, weiß ich jetzt nicht, wenn irgendwie Journalisten das filmen und der wird so entdeckt, dann finde ich das eher cool. Das war dann schon so ein bisschen so, ja, jetzt möchte ich unbedingt zeigen, dass ich noch so viel trainiere. Aber okay, jedenfalls hat er auch da wieder trainiert. Ja, und wie du es gerade gesagt hast, ist es ja aber auch ein Zeichen, dass der unglaublich fit ist, ne? Also der spielt ja so ein Turnier mal ganz locker durch und trainiert auch nach den Matches. die anderen Spieler waren erschöpft. Also haben viele Verletzungen gesehen, die waren einfach körperlich ausgelaugt, weil natürlich die Matches für die so anstrengend sind auf dem Level. Wenn die dann halt jedes Mal irgendwie 50-50-Match und gewinnen im dritten Satz, dann sind die so platt. Und er spielt einfach mal ganz locker so ein Turnier durch und trainiert nach jedem Match nochmal eine Einheit. Das spricht auch dafür, wie unglaublich fit und wie überlegen er ist, Spielern. Sobald Alcaraz, Sinner und Djokovic nicht dabei sind, ist er den anderen komplett überlegen.
Ja. Wo wir jetzt gerade bei Zverev sind, ohne jetzt, man kann es ja schon vorwegnehmen, er hat das Turnier gewonnen, hat im Finale gegen den Franzosen
Hugo Humbert
gewonnen. Können wir ja gleich mal näher auf das Turnier auch eingehen, aber ich habe das mit die Matches, die ich gesehen hatte, das waren jetzt, wie gesagt, ich habe ungefähr anderthalb Matches von ihm gesehen. Da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass er sonderlich krass aggressiv spielt. Ja, dass er vor allem, habe ich ja einmal, glaube ich, geschrieben, da haben wir es, glaube ich, parallel geguckt, da habe ich hier, glaube ich, per WhatsApp geschrieben, der kann mit seiner Vorhand einfach kein Wegspielen. Mhm. Ja, mich hat es, aber gut, klar, ich meine, jeder weiß von uns da draußen, jeder Tennisspieler, dass du deinen Spielstil auch nicht von heute auf morgen umstellen kannst, dass es seine Zeit braucht. Mich hat gewundert, als ich gehört habe, der Belag ist so schnell, habe ich gedacht, das kommt dem Zverev eigentlich nicht entgegen. Ja, wenn es zu schnell wird. Weil in meiner Theorie würde ich das somit begründen, deswegen finde ich den Erfolg umso bemerkenswerter. Er spielt in der Regel eher etwas defensiver, hat natürlich einen gigantischen Aufschlag, der bei einem schnellen Belag halt einfach natürlich von Vorteil ist. Aber er stellt sich auch gern beim Return sehr weit nach hinten und von der Grundlinie nimmt er häufig auch eine sehr defensive Position ein, dass er da eigentlich sozusagen fast schon an die Wand gespielt wird. Das hat mich gewundert, dass er es dann das Turnier gewinnt. Das hat mich wirklich gewundert. Hätte ich nicht gedacht. Ich schätze den Zverev ein auf Belegen, die, sage ich mal, dürfen auch nicht zu langsam sein. Da sagt er ja auch immer, das ist für sein Spiel nicht gemacht. Also wenn das ein nasser Sandplatz ist, wie in München, wo es 8 Grad hat und nass und Dings, da kann er auch nicht spielen. Es darf aber auch nicht zu schnell sein. Und hat mich dann gewundert, dass er jetzt das Masters gewinnt bei dem Turnier, das nachweislich anscheinend den schnellsten Belag hatte. Wie hast du denn sein Spiel empfunden? Vielleicht täusche ich mich jetzt auch komplett.
Ja, ich habe jedes Match von ihm gesehen und ich muss sagen, gerade im Viertelfinale gegen Rune und im Halbfinale.
Gegen Rune habe ich nicht gesehen.
Finale gegen Tsitsipas war das, Halbfinale Rune und Finale Humbert, der hat sehr aggressiv gespielt.
Sehr aggressiv, also, okay.
Er hat im Feld gestanden, gefühlt, hat jeden Ball früh genommen, hat sau viel mit der Vorhand gespielt. Die haben auch irgendwann dann eingeblendet, dass er viel mehr in dem Turnier mit der Vorhand spielt, als er sonst tut.
Ja.
Der hat die komplett dominiert, die Spieler. Klar, aber ich glaube halt, dass dieser Belag ihm halt dann entgegenkommt, weil er so gut aufschlägt. Mhm. Und er war immer einer der besten Return-Spieler.
Ja.
Und wenn er halt so aufschlägt, dann hat er halt den nächsten Ball, kann er sich halt ins Feld reinstellen und den halt wegmachen. Er war sau viel am Netz, also er hatte echt einen krassen Zug zum Netz gehabt und war super aggressiv. Da hat man so gedacht, so okay, der kann das ja also doch.
Ja.
Aber natürlich, so toll der Erfolg ist, und die bemerkenswert auch, dass er da so das als Trainingswoche gesehen hat und nebenher noch so viel trainiert hat, stelle ich mir natürlich die Frage, schafft er das dann halt auch bei einem Grand Slam oder bei einem richtig wichtigen Turnier, das er für sich auch als extrem wichtig ausschreibt? Weil das war ja für ihn erst der Reingangsturnier, hat gesagt, ich muss bei dem Turnier keine Punkte verteidigen, ich muss hier keine Punkte mehr holen, ja, ich bin schon fürs
mentales Jahres. Ding, ne?
Genau. Ja. Das heißt, er geht da ganz entspannt locker rein, sieht es wirklich als Trainingswoche, als Trainingsmatch. Wenn er verliert, verliert er, dann trainiert er halt einfach so weiter und geht da sehr, sehr locker rein. Weiß, er testet gerade einen Schläger, und wenn er verliert, kann er es auf den Schläger schieben. Also es ist mental sehr, sehr easy.
Mhm.
Ja. Und kann einfach ausprobieren. Dann gewinnt er das. Aber schafft er das halt dann auch bei Australian Open, sage ich jetzt mal, was nächste oder den World Tour Finals, wenn er wirklich auch den Druck verspürt, okay, wenn ich hier gewinnen will, dann muss ich halt gegen Alcaraz und gegen Sinner auch dieses aggressive Spiel zeigen.
Ja.
Und da kommt es dann drauf an. Ja. Da bin ich mal sehr gespannt.
Bin ich auch gespannt. Das Match, was ich von Zverev, jetzt erinnere ich mich, wieder gesehen hatte, war gegen Arthur Fields.
Ja.
Hatte ich jetzt nicht, dass er besonders, ich habe die falsche Wahrnehmung gehabt, aggressiv gespielt hat, aber auch da hat mich wieder beeindruckt. Ich meine, kommen wir vielleicht auch nochmal gleich zu, das Publikum in Paris, für mich wieder grenzwertig unterirdisch eigentlich. Ja, gegen den Franzosen da, die Stimmung war am Höhepunkt und der Fields und der Arthur Fiel, ich weiß gar nicht, wie man es jetzt ausspricht, aber und es wäre, haben ja auch eine kleine Vorgeschichte. Ja. Dieses Jahr Hamburg haben sie sich ja, glaube ich, in die Haare gekriegt.
Im Finale.
Im Finale. Ja. Und war auch im ersten Satz wieder eine Situation, glaube ich, wo es schwierig war. Aber er hat diese mentale Stärke, dass er sich davon auch überhaupt nicht in diesem Hexenkessel beeindrucken lässt.
Null.
Und das finde ich beeindruckend.
Sehr,
also muss ich wirklich sagen.
Ich wäre an die Decke gegangen. Die haben ihn so provoziert, die Fans.
Genau.
Das war unglaublich.
Das meine ich ja, dass du da einfach ruhig bleibst, und im Endeffekt dein Spiel vertraust und durchziehst. Du verlierst den zweiten, den ersten gewonnen, den zweiten verloren und dann den dritten zu gewinnen in dieser Atmosphäre, das ist schon was Außergewöhnliches irgendwie. Das muss ich, da kann man eigentlich nur einen Hut vorziehen immer. Wenn man sowas schafft, finde ich schon krass.
Und das fand ich interessant, weil der auch danach interviewt wurde nach dem Spiel von den Sky-Reportern. Die haben auch gefragt, ja, wie war das für dich in der Atmosphäre? Alle gegen dich und jeder Fehler wird dann bejubelt.
Ja.
Er hat einfach so ganz cool reagiert und hat gesagt, ja, also das war völlig klar, dass es so kommt. Ich bin Deutscher und mein Gegner ist Franzose. Wir spielen in Paris, alle sind für ihn und es war klar, dass die Atmosphäre so sein würde. Ich habe mich darauf eingestellt.
Ja.
Da gibt es nichts zu meckern.
Mhm.
So. Und ich glaube, es war im dritten Satz 5-3, da hatte er Break 4, hat dann, glaube ich, nochmal einen Re-Break bekommen, soweit ich weiß.
Es ging 6-3 aus, weil ich glaube, dass er nochmal irgendwie im
Breakbälle hatte oder sowas.
Genau, es war sehr eng. Ich hätte nochmal drehen können, sozusagen, ja.
Und dann hat er gesagt, meinte, ja, wie hast du diese Situation gehandelt beim 5-3 im dritten Satz? Dann meinte er so, ja, also es bringt ja gar nichts, nervös zu werden und denken, oh Gott, vielleicht verliere ich das hier noch, sondern du musst dich immer nur daran erinnern, ich führe im dritten Satz 5-3. Also scheine ich ja mehr richtig gemacht zu haben als mein Gegner.
Ja.
Und ich mache einfach so weiter.
Mhm.
Und das ist schon eine krasse Einstellung.
Ja, ja, also ich meine, hätte auch im Nachhinein kann man immer, hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn aus einer Sphäre sowas rauskommt, wie die, das Publikum ist unfair. Und wie
wenn er verliert, dann vielleicht, ja.
Genau, dann vielleicht, aber das hat mich schon beeindruckt. Und aber was mich am meisten beeindruckt hat, damit hätte ich wirklich überhaupt nicht gerechnet, dass der Zverev mit diesem schnellen Belag dann ja das Turnier gewinnt. Das hätte ich nicht gedacht.
Aber ich fand ja auch in der Vergangenheit immer, sobald es zum Beispiel Wimbledon die ersten Runden, die er gespielt hat, hat er überdacht gespielt.
Mhm.
Super schnell wird es dann auf dem Rasen. Da spielt er immer besser.
Als ja, auch ich glaube, sein krachender Aufschlag hilft ihm natürlich dann da. Aber in meiner Theorie denke ich immer, er müsste ja eigentlich, wenn es sehr schnell wird, er zieht sich ja schon sehr weit hinter die Linie. Ja, dass es dann vielleicht irgendwann auch einfach für ihn zu schnell wird. Ja, aber gut. Hast du ja gesagt, er hat sehr aggressiv gespielt, viel Vorhand. Ja, wobei er von sich selbst behauptet, er hat die beste Rückhand auf der Tour.
Ja, aber wir wissen ja trotzdem, ein aggressives Spiel geht nur über die Vorhand.
Musst du mit der Vorhand agieren und ich bin mal gespannt, ob er, wie du sagst, das mental dann auch hat, wenn er zu den Australian Open fährt und ganz klar ankündigt.
Ich will hier die Eins der Welt werden, ich will Grand Slam gewinnen.
Ziel ist der Titel, Punkt aus.
Und man darf natürlich auch nicht vergessen, bei dem Turnier, es waren halt Djokovic und Sinner nicht dabei und Alcaraz ist früh ausgeschieden.
Genau.
Ist nicht auf diese Spieler getroffen, also er hat jetzt keinen Top-Spieler auf der anderen Seite. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema aggressiv spielen, Thema Vorhand, Rückhand. Das ist natürlich so, weil ich gerade gesagt habe, du musst deine Vorhand einsetzen, wenn du aggressiv spielen willst. Selbst wenn deine Rückhand dein bester Schlag ist, ist ja auch so, wenn du gegen einen spielst und der läuft ständig seine Rückhand, das ist ja auch für dich so visuell was ganz, ganz anderes, als wenn einer einfach da steht und nimmt den Ball auf der Rückhandseite mit der Rückhand.
Mhm, ja.
Das, damit signalisierst du dem Gegner halt auch was. So, ich bin hungrig, ich umlaufe die Bälle, ich bin aggressiv. Das zeigt man ja auch dem Gegner damit. Ja. Deswegen führt da kein Weg dran vorbei, viel die Vorhand einzusetzen. Das hat er halt echt gut gemacht, muss ich sagen. Aber die Frage bleibt, also erstmal wirklich beeindruckend, das ganze Turnier. Wirklich beeindruckend.
Finale ja ganz glatt gewonnen.
Ja, und dass er halt auch diese Kritik annimmt, ja. Also ich glaube, es gibt auch viele Spieler, die, wenn die so öffentlich auch kritisiert werden, was ihr Spiel angeht, dass sie dann eher sagen, so, ich spiele so, wie ich will, was wollt ihr eigentlich von mir? Ihr seid ja gar nicht meine Trainer.
Ja.
Aber er scheint es ja anzunehmen und wirklich auch mit seinem Team, ja, daran zu arbeiten. Und das ist ja eigentlich auch mal das, was wir uns von den Spielern wünschen, dass die mal im Spiel arbeiten. Und ich finde, das war ein Paradebeispiel dafür.
Ja. Und dass das auch mal, ich meine, das widerspricht ja auch so ein bisschen der, sag ich mal, vielleicht der deutschen Mentalität, mal rauszugehen und zu sagen, so, ich will Champion sein, ich will das gewinnen und ich will die Eins der Welt werden und ich gewinne nächstes Jahr Grand Slam. Ja, da sagen ja, würden ja die meisten hier mal sagen, ja, die soll mal die Kirche im Dorf lassen und soll erst mal gewinnen.
Ja,
genau. Aber du hast ja nicht nur Zverev beobachtet, was ist noch für dich bei Paris Masters, was du sagst, boah, das ist interessant gewesen.
Ja, interessant war auch das Halbfinale von Hugo Humbert und Khachanov.
Ja, kommen wir einfach, da auch das Publikum wieder zu sprechen?
Ja. Khachanov hatte sich irgendwann verletzt im Laufe des Matches. Der hatte halt auch 2-3 richtig harte Wochen. Der hat, glaube ich, die besten Ergebnisse gemacht im ganzen Jahr für sich.
Genau, hatte den ersten Satz gegen Humbert gewonnen im Halbfinale 7-6 und dann hat er...
Dann ging es dann langsam los, dass er halt verletzt war. Man hat es offensichtlich gemerkt. Also da war auch der Physio da und er konnte einfach nicht mehr gut laufen.
Ja.
Und ich glaube, er wollte es einfach so ein bisschen, so wie Nadal das wahrscheinlich immer gemacht hat, so ein bisschen anschlusshalber halt das Match fertig spielen.
Ja.
Und halt nicht aufgeben und halt noch fertig spielen. Das Publikum, muss man sagen, war relativ fair, weil die haben schon gemerkt, wenn er nicht laufen konnte und haben dann ja, jetzt nicht übertrieben, aber der Humbert halt überhaupt nicht. Der hat komplett auf die Kacke gehauen, der hat nach jedem Punkt gejubelt.
Ja.
Teilweise bei Punkten, bei denen Kaschan auf hingefallen ist,
ja,
hat er trotzdem das Publikum angefeuert und hat die Hände hochgerissen und komplett übertrieben, also wirklich sehr, sehr übertrieben. Und da hat das hat dem Kaschanov auch überhaupt nicht gepasst, hat ihm das dann auch nach dem Match am Netz gesagt.
Ja.
Und danach auch im Interview bei der Pressekonferenz hat er nochmal gesagt, dass es unglaublich unsportlich fand.
Ja.
Dass es halt nicht geht unter Kollegen, dass man sich so verhält auf dem Platz, dass man sich freut, wenn man gewinnt und dass man mit seinen Fans feiert, kein Problem. Aber wenn der Gegner offensichtlich verletzt ist, dass man da schon ein bisschen Respekt hat und das vielleicht ein bisschen besser einordnet.
Ja.
Auf der anderen Seite, das war der größte Karriereerfolg von Humbert, der war wahrscheinlich so voller Adrenalin zu Hause.
Unter dem, genau.
Die Fans haben ihn gepusht und der war halt dann komplett wahrscheinlich, hat gar nicht klar denken können wahrscheinlich. Aber es ist immer interessant, dass immer in Frankreich ist das Publikum halt sehr, sehr hitzig, muss man ganz klar sagen.
Ja, wenn die ihre Lieblinge haben, klar, wenn die eigenen Landsmänner spielen, auch wenn die Frauen spielen, vollkommen egal. Die Stimmung ist, die hauen komplett auf die Kacke und die sind da auch schon unsportlich durch Reinrufen, durch Stören, durch allem drum dran, Doppelfehler beklatschen und allem drum dran. Also da sind die, man sieht es ja bei Roland Garros beim Grand Slam, da ist es auch schon so in so einer Halle wie in Paris, ist es dann nochmal gefühlt ein bisschen lauter. Ich empfinde es auch immer als, dass die Pariser Fans mit schlimmste Publikum sind, ich sag's ganz klar. Nicht ganz klar. Siehst du in Wimbledon, siehst du das nicht, in New York siehst du das nicht. Ja, das hat schon fast immer grenzwertig, Davis Cup Atmosphäre, aber war schon fast zu viel.
Ja, und ansonsten war da bei dem Turnier jetzt nichts großartig, dass ich sage, das war jetzt irgendein Highlight. Natürlich, was man hervorheben kann, ist, dass halt Rune relativ weit gekommen ist. Ja, der hat ja schon mal das Turnier gewonnen vor ein paar Jahren.
2022 gegen Djokovic, meine ich, im Finale.
Und war jetzt im Halbfinale wieder, für ihn natürlich auch wichtig.
Ja, hat er auch vorher in einem Interview gesagt, dass er sich da seinen größten Erfolg gefeiert hat bei dem Masters damals, bei dem Sieg. Und dass er sich da eigentlich immer grundsätzlich sehr wohl fühlt. Hat er jetzt schon wieder seinen Trainer gewechselt?
Genau,
ja.
Das kann man ja vielleicht mal ganz kurz nochmal aufdröseln. Und zwar hatte er einen Jugendcoach, einen Dan, der Name fällt mir gerade nicht ein. Vielleicht findest du das ja schnell raus.
Ja, erzähl mal weiter.
Und mit dem ist er relativ lang, hat er mit ihm gearbeitet. Dann ist er, irgendwann hat er Muratoglu mit ins Boot geholt. Da haben die das dann sich so ein bisschen geteilt. Dann hat er sich ja permanent von Muratoglu getrennt, wieder zusammen. Also ich glaube, das ging so 3-4 Mal hin und her. Dann hat er sich auch von seinem Jugendcoach dann getrennt. Ich glaube, der hatte dann keinen Bock mehr, da mitzumachen.
Ja.
Und dann hat er Anfang diesen Jahres, hatte er dann Boris Becker und Severin Lüthi als Trainer vorgestellt, vor den Australian Open. Das ging ja nach den Australian Open schon wieder zu Ende.
Ja.
Dann ist er wieder zurück zu Muratoglu gegangen, wieder getrennt. Dann hat er den ehemaligen Profi Kenneth Carlsen zum Trainer gemacht. Mit dem ist er dann rumgereist. Dann zuletzt wurde er vom deutschen Ebrahim Zadeh betreut, der das auch nur ganz kurz gemacht hat. Und jetzt ist er wieder zurück zu seinem Jugendcoach. Der heißt nicht Carlsen.
Ja, mit dem er jetzt dann wieder
Back to the Roots sozusagen.
Genau, Back to the Roots.
Der aber wiederum auch die beste dänische Spielerin, von der ich auch nicht den Namen kenne, trainiert. Das heißt, der betreut jetzt aktuell 2 Spieler. Also, es hört sich alles sehr kompliziert an. Ist es auch, finde ich.
Ja.
Und ich glaube, da passt ja auch das Zitat rein, was du rausgesucht hast.
Ja, genau. Also, ich meine, ich hatte den Rune auch ein bisschen spielen sehen und ich finde, er ist natürlich, kann man ja sagen, was man will, ist ein unfassbares Talent. Also was ist so mit Talent, was ist Talent? Talent ist dass man mental stark ist, dass man besonders fit ist, aber er spielt sehr, sag ich mal, intuitiv irgendwie, ja. Und das hat im Endeffekt auch Jim Courier, also ich glaube, war ja auch Davis Cup Captain und selber mal Davis Cup Spieler, Grand Slams gewonnen, also Amerikaner, super erfolgreich. Er hat gesagt, ich für meinen Teil habe keine Ahnung, was er auf dem Court eigentlich macht. Alles passiert instinktiv, also das, was ich meine, so intuitiv, irgendwie so keinen Plan zu erkennen. Es ist wie eine große Jazz-Improvisation, kein Muster, kein Rhythmus. Das ist kein Rezept für Langzeiterfolg. Er hat immer noch er hat immer noch ein sehr unreifes Spiel. Wenn du auf der großen Bühne mitspielen willst, ich zitiere jetzt immer nicht weiter, dann musst du irgendwas finden, auf das du dich verlassen kannst. Ja. Mhm. Und das beschreibt, finde ich, sehr gut, wie er gerade spielt. Ich finde, er spielt völlig Freestyle und hat keine Handschrift zu erkennen, wie er jetzt beispielsweise mal einen rausnimmt. Ja, ich glaube, bei ihm passiert wirklich ganz viel instinktiv und er hat einfach da, ich glaube, ja, der ein großer Grund ist aber, dass er so viele Coach-Wechsel hat, dass er einfach noch keinen Spielstil gefunden hat, der zu ihm passt, bei dem man weiß, oh, oder wenn man weiß, oh, wenn der das abrufen kann, dann ist der brandgefährlich. Mhm. Ja. Dass der nach wie vor immer alle schlagen kann, da bin ich fest von überzeugt, weil er halt irgendwo dieses gottgegebene Talent hat. Er hat was, was man nicht lernen kann, ja, glaube ich. Ja. Da kannst du noch so viel trainieren, du kannst es nicht lernen. Diesen Instinkt, die der hat, seine Athletik und allem drum und dran, aber ich finde auch, er wirkt einfach so ein bisschen verloren.
Ja, und halt unreif, also der ist super emotional noch auf dem Platz, was ja nicht immer schlecht sein muss, wenn du im richtigen Moment die Emotion einsetzt, aber er hat noch super viele negative Emotionen, die immer wieder rauskommen und streitet sich dann mit seiner Mutter in der Box und sowas, also noch sehr, sehr, ja, jugendlich, will ich fast schon sagen, und
ja,
da muss er auf jeden Fall schauen, dass er das in den Griff bekommt. Aber mal gucken jetzt, vielleicht, wenn er wieder zurück zu seinem Jugendcoach kommt, vielleicht, keine Ahnung, haben jetzt auch wieder Zeit, über den Winter dann mal zusammen zu arbeiten. Der kennt ihn am besten, der weiß, wie er ihn da hingebracht hat.
Ja, ich glaube, einfach kontinuierliche Arbeit jetzt, also am Stück muss bei ihm passieren, dass man da einfach so ein bisschen, ja, vor allem das Mentale, ich behaupte auch, ich meine, wenn man von außen gesehen ist, wenn es sehr leicht ist, ja, vielleicht auch bei, wie bei Tsitsipas, sich mal von seiner Familie trennen. Ja, rein, also,
gutes Stichwort.
Ja, beruflich einfach mal zu sagen, ich gehe mal einen neuen Weg und ich löse mich mal von meiner Mutter, weil das ist, ich meine, wenn du auf dem Platz bist oder ich auf dem Platz bist, man sagt sich ja als Familienmitglied, wirft man sich vielleicht auch mal gerne mal was an den Kopf, was bei anderen vielleicht die Grenze überschreiten würde.
Ja.
Weil du weißt, okay, am Ende des Tages sagt er sowieso, ja, passt schon. Ja. Das ist so von wegen. Mh, auch wenn das nicht gut ist, aber. Und das hast du ja, wenn deine Mutter immer in der Box sitzt, ich meine, der verhält sich ja teilweise schon echt schräg, ja. Und das auf großer Bühne vor Kameras, wo du so denkst, so,
also schon sehr komisches Verhältnis.
Schon ziemlich komisch einfach, ja. Und es tut dir ja auch nicht gut. Vielleicht ist es einfach, dass man sagen muss, hier ist auch der Punkt erreicht, deine Mutter, du hast deinen Teil geleistet, du hast ihn in die Top Ten gebracht, ja, und unterstützt, aber für die weiteren Schritte ist es einfach mal so, dass man sagen muss, du musst den mal loslassen und es wäre gut, wenn der einfach mal seinen eigenen Weg geht, dass du als Zuschauer, als Fan dabei bist, ja, was völlig legitim ist, aber nicht in einer Rolle, dass du mit auf dem Trainingsplatz stehst, was man ja auch schon gehört hat, dass die das macht.
Ja, ich finde halt bei Spielern wie Medvedev, Sinner, Alcaraz, Zverev, da hast du das Gefühl von außen zumindest, da ist ein Team. Und du hast das Gefühl, die arbeiten an irgendwelchen Zielen oder an irgendwelchen, ja, Dingen, die sie sich einfach vornehmen. Du hast das Gefühl, da wird richtig gearbeitet. Da ist eine Zielsetzung da und daraufhin wird trainiert. Und bei so Spielern wie Tsitsipas, Rune, habe ich das Gefühl, das ist so alles so ein bisschen Freestyle. Mhm. Ja, also ich habe auch teilweise Trainingsvideos von Rune, bekommt man relativ viele angezeigt. Das wirkt alles so ein bisschen, klar, wenn man ein Video sieht, man weiß nicht, was die da gerade üben. Da darf man sich auch nicht das Recht rausnehmen, das irgendwie zu beurteilen, weil wir wissen ja nicht, was die da üben. Aber
richtig.
Von außen betrachtet hat man das Gefühl, bei denen ist nicht so ein richtig so ein roter Faden zu erkennen. Wo geht's hin beim Tsitsipas, ja?
Ja.
Beim Zverev hatte man immer das Gefühl gehabt, der hat immer seinen Fitnesscoach gehabt, der ganz klar ein Ziel hatte, da und da will ich dich hinbringen, körperlich, da sehe ich dich in 3 Jahren, da musst du hin. Bei Alcaraz hat man das Gefühl mit Ferrero und dem ganzen Team hinten dran, dass ein ganz klarer Plan verfolgt wird, wo das Ganze hinführen soll. Bei Sinner ganz genauso, ja, wie er sein Spiel weiterentwickelt hat. Und das sehe ich bei den Spielern nicht. Aber man sieht es ja auch in den Ergebnissen. Also der Tsitsipas hat das schlechteste Jahr seit, ich glaube, 6 Jahren gespielt. Ich glaube, das ist jetzt seit, nach 6 Jahren hat er sich das erste Mal jetzt nicht für die World Tour Finals qualifiziert oder noch nicht.
War eigentlich immer Stammgast, ja.
Und auch der Zverev hat es im Interview vor dem Match gesagt, nach dem Match oder vor dem Match gegen Tsitsipas, dass er halt riesen Respekt vor ihm hat, aber der auf jeden Fall die schlechteste Saison seiner Karriere spielt und man das auf jeden Fall auch merkt, dass er halt weit weg ist von seinem Level, dass er zwar überzeugt davon ist, dass er wieder zurückkehrt, aber das sehen mir die anderen Spieler auch schon wahr.
Ja.
Also, dass der halt wirklich weit weg ist von seinem Top-Level, was er mal gespielt hat. Und das Top-Level hat er gespielt. Wann war der im French Open-Finale? 2020 oder 2021?
Nee, das ist ja 19.
19, ja. Also es ist schon nicht, es ist schon ein paar Jahre her.
Wieder alle in die Kommentare schreiben. Ich glaube, es war 2019.
Ja, also auf jeden Fall ist es ein paar Jahre her. Und dann siehst du ja, okay, die anderen Spieler haben sich irgendwie weiterentwickelt. Du hast dich eher zurückentwickelt,
muss man einfach oder sagen. Stehen geblieben, sage ich mal. Und es kommen ja auch immer, alles ist verrückt, es kommen ja immer die anderen nach. Und ich glaube, dass die Strategie, die jetzt wäre, fährt zu sagen, ich gehe jetzt all in und versuche alles, das ist ja auch genau richtig, weil wenn du stehen bleibst, du wirst ja nicht einfach besser vom Status quo erhalten.
Ja.
Dass du einfach sagst, ich muss weiter an meinem Spiel arbeiten. Und das, glaube ich, das hat immer alle Champions ausgezeichnet, zu sagen, ich muss mich verbessern. Egal, wie lange der Prozess ist, nicht kurzfristig, aber langfristig gesehen, für die nächsten 3, 5 Jahre, wo will ich mein Spiel sehen? Ja, ich meine, guckt euch Djokovic an, wie er sein Spiel entwickelt hat, wenn man sich Videos anguckt von, ich habe gerade wieder Video gesehen, Grand Slam 2008 von Djokovic im Vergleich zu 2023, 2024. Das ist ein komplett anderer Spieler. Ja. Komplett.
Ja.
Ja, von der Technik allein schon. Komplett weiterentwickelt. Ja.
Ja, das Gefühl hat man halt, wie gesagt, bei Tsitsipas oder bei Rune jetzt im Fall nicht. Und da gibt es viele Spieler, ne, die ihr Peak irgendwie schon erreicht hatten und dann sind die so ein bisschen gerade am Struggeln. Hm. Aber es kommen halt auch viele andere nach. Viele junge Spieler. Das bringt mich nämlich auch zum nächsten Thema. Junge Spieler. Oder hast du noch etwas zum Thema Paris? Und
nee, habe ich nichts mehr.
Denn wir gucken ja mal ganz kritisch aufs deutsche Tennis und fragen uns, wann kommt denn der nächste Nachwuchsspieler? Und erfreulicherweise gibt es ja einen wirklich sehr, sehr guten deutschen Nachwuchsspieler, der jetzt mal so für Furore gesorgt hat, nämlich Justin Engel.
Ja.
Der ist 2007er Jahrgang, also 17 Jahre alt und ist der jüngste Spieler in den Top 400 der Welt. Das ist ja schon mal irgendwie eine erfreuliche Nachricht, ja, dass wir da so ein Top-Talent haben, also der beste Jugendliche auf der Welt.
Ja.
Und ich habe auch mir echt viel angeguckt, also Videos, die ich zumindest gefunden habe, also wirklich ein super, super kompletter Spieler schon, also wirklich die Schläge, die er hat, haben einfach, da siehst du, das ist richtige Qualität, also es ist wirklich, sieht absolut top aus. Ich habe auch ein Match gegen ihn, von ihm gesehen, gegen Cirundolo, den Argentinier.
Hat er knapp verloren, 4-6, 6-7.
Genau, das war sein zweites ATP-Match, das war in Kasachstan, hat er die erste Runde gewonnen gegen Kwon und zweite Runde dann gegen Cirundolo, ganz, ganz knapp verloren. Und unglaublich gut gespielt. Also wirklich richtig gut gespielt. Da fragt man sich wirklich so, okay, das kann eigentlich nur in eine Richtung gehen.
Ja.
So wie der spielt. Das muss eigentlich wirklich ein Top-Spieler werden.
Mhm.
Und interessant.
Also vor allem, ich finde, er hat sich extrem gut bewegt.
Extrem gut bewegt. Ja. Super Vorhand. Super, ich habe keine Schwäche gesehen. Also super aufgeschlagen, super Vorhand, super Rückhand, top bewegt.
Mhm.
Also der spielt das moderne Tennis.
Mhm.
Und interessant. Denn er hat jetzt auch auf Sky, wurde das sogar verkündet, war ein Interview mit einem Sky-Reporter und Kohlschreiber. Denn Philipp Kohlschreiber wurde jetzt als neuer Trainer von ihm announced.
Ja, Ex-Tennisprofi Philipp Kohlschreiber hat letztes Jahr, dieses Jahr seine Karriere
letztes Jahr
seine Karriere beendet. Auf jeden Fall, langjähriger
Topspieler.
Philipp Kohlschreiber, immer so ein bisschen unterm Radar, was so.
Ja, weil da vielleicht der ganz große Erfolg gefehlt hat. Aber,
war ja jahrelang immer, eigentlich war er immer konstant unter den Top 40.
Ja.
Ja, seine ganze Karriere lang. Ja,
fand ich auf jeden Fall interessant, als ich das gehört habe. Hab mir da auch viel so drüber nachgedacht und gebe jetzt erstmal die Frage an dich rüber.
Ja.
Was sagst du dazu, zu der Trainerverpflichtung?
Also, da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, weil man hat natürlich keine Ahnung, was der Philipp Kohlschreiber als Trainer drauf hat. Ja, das ist einfach Fakt. Nur ich meine, dass Philipp Kohlschreiber noch keinen Spieler trainiert hat auf der Tour. Er war selber ein richtig guter Tennisspieler und hat auch Erfahrungen, die kein anderer Coach, der nicht auf der Tour war, haben kann. Ja, das heißt, der weiß mit Sicherheit ganz viel darüber, wie man gewisse Spielertypen zu bespielen hat, wie man sich auf dem Platz vorzubereiten hat, was da seine Tipps und Tricks waren, wie man mit Situationen umgeht. Das ist so viel wert, glaube ich. Und davon kann der Justin Engel, was das angeht, einfach nur maximal profitieren. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, Philipp Kohlschreiber hat, wie gesagt, noch nie einen Spieler trainiert. Ja, und es gehört ja noch mehr dazu, als jetzt nur sozusagen als Mentor vielleicht an der Seite zu stehen und zu sagen, als Coach, ja, du musst gegen den Spieler so und so spielen und du musst dich so vorbereiten, sondern er ist ja noch ein junger Kerl, der ja auch noch körperlich weiterentwickelt muss. Da werden sie wahrscheinlich irgendwie fitnessmäßig irgendwas einen Trainer haben, der das natürlich übernimmt, aber auch sein Spielstil weiterentwickeln muss. Das heißt, auch da muss auch in der Praxis ja noch weiter gearbeitet werden. Und da bin ich immer so ein bisschen kritisch, was die Ex-Trainer angeht, ob die das
Ex-Spieler
meine ich angeht, ob die auch das Know-how haben. Ja, beispielsweise, dass sie in dem Sinne eine Ausbildung haben, eine sportwissenschaftliche, sei es, dass sie, keine Ahnung, den Trainerschein gemacht haben, dass sie halt dieses Know-how haben, weil häufig wird ja dann nur das übernommen, was sie selber kannten, dass sie durchaus mit Sicherheit funktioniert hat, sonst wäre er nicht Top 40 Spieler gewesen, aber hat sich durchaus auch weiterentwickelt alles. Dann bin ich mal so ein bisschen, hat er jemals, also ich finde es schon ein großes Risiko, auch zu sagen, kann das funktionieren, gerade in der Phase, wo er sein Spiel noch entwickeln muss, der Justin Engel, ja, wo er sein Spiel finden muss, kann das mit einem wie dem Philipp Kohlschreiber funktionieren oder sollte da lieber jemand sein, wie es beispielsweise beim Holger Rune, der mit seinem Jugendcoach halt gearbeitet hat, der weiß, wo seine Stärken und Schwächen liegen und der auch vielleicht dann noch so, was das diesen Trainingsalltag angeht, ja, wie so ein technischer Trainer vielleicht, ja, dass der ihm da auf jeden Fall da noch sehr, sehr viel beibringen kann. Und ob das der Philipp Kohlschreiber kann, das weiß ich nicht, weil ich habe keine Ahnung, wie seine Expertise da ist. Aber da bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Ich hoffe, dass es gut geht. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Kohlschreiber so wirklich, weil er ja auch ein intelligenter Typ ist, von seiner Art her wirklich dir viele interessante Tipps geben kann. Und vor allem habe ich ihn häufig jetzt auch schon mal als Kommentator erlebt, wie er so die Gegner gespielt hat, wie er es genannt hat immer. Ja, da musst du gegen den, musst du hohen Spin spielen. Da hat man schon gesehen, der hat schon, der hat nicht ohne Grund so lange unter den Top 40 gespielt. Der hat einen ganz klaren Plan immer gehabt, wie er Gegner, wie er sich die zurückgelegt hat. Deswegen glaube ich, davon kann er extrem profitieren. Das habe ich lange geredet. Was ist deine Meinung?
Ja, grundsätzlich kann ich mich da komplett anschließen. Ich denke, es ist natürlich, wir können jetzt hier hocken und können jetzt natürlich gar nicht so richtig beurteilen, weil wir wissen ja gar nicht, was da bei denen hinter den Kulissen, wir sind so weit weg, wir wissen gar nicht, was hinter den Kulissen abgeht, ob da jetzt noch mehrere Leute in diesem Team integriert sind, wie da die, genau die Verhältnisse sind, wer der Fitnesstrainer ist, das wissen wir alles gar nicht, ja. Aber ich glaube, man kann grundsätzlich was dazu sagen zu dem Thema, dass dann Ex-Profis, ohne jetzt groß Erfahrung gemacht zu haben als Trainer, dann Spieler übernehmen. Und da sehe ich auch immer sehr, bin ich auch sehr skeptisch. Ich meine, wir haben einmal die Erfahrung gemacht beim, da haben wir hier auch eine Podcast-Folge zu aufgenommen, zum DTB-Kongress.
Ja.
Wo Rainer Schüttler dann, der Fed Cup-Captain war er zu der Zeit oder ist er immer noch.
Ja.
Und hat dann mal eine Trainingsstunde gemacht und hat so seine Favorite-Übungen zu irgendwie Thema Beinarbeit gemacht.
Genau, ja.
Und das war alles halt nur, wie man so sagt, Bro-Science. Das war einfach halt, das, was er früher gerne gemacht hat an Übungen, war für ihn halt so, das musst du machen, um eine gute Beinarbeit zu haben. Es war aber 0,0 irgendwie, ja, so, sag ich mal, irgendeine Art und Weise, was ja eigentlich auch der DTB hergibt, in Lehrbüchern irgendwie wissenschaftlich basiert oder irgendwas, ja, das war einfach nur seine Wahrnehmung, wie man eine Übung macht, also es war einfach, du hast gemerkt, der hat gar keine Erfahrung da drin, Training zu geben,
ja.
Und deswegen glaube ich, das kann gut gehen, kann aber auch halt, in die andere Richtung gehen, weil gerade bei jungen Spielern kommt es nicht nur darauf an, den beizubringen, vielleicht, wie spielst du gegen Spieler Typ A oder wie verhältst du dich in der Situation? Wie bereitest du dich auf ein Turnier vor? Wie ist es, wenn wir von einem Turnier zum nächsten reisen? Ich habe die Erfahrung gemacht, ich kann dir das zeigen. Bei jungen Spielern ist ja auch noch viel so Thema Erziehung auch, ja, so viel Pädagogisches, ja. Also ich meine, wir beide haben ganz, ganz lange auch mit Jugendlichen gearbeitet. Du weißt, wie es ist, wenn dann mal Kinder ins Training kommen und die spielen an dem Tag nicht das, was du dir vielleicht vorstellst in der Übung, dann liegt der Grund ganz woanders, weil die vielleicht an dem Tag eine schlechte Note geschrieben haben und im Kopf ganz woanders sind. So Sachen jetzt zum Beispiel, ja. Und da ist halt schon noch eine andere Herangehensweise bei jungen Leuten, bei jungen Menschen, als du das vielleicht bei einem, wenn du jetzt Stan Wawrinka trainierst, der jetzt seit 20 Jahren auf der Tour ist und der alles schon erlebt hat und dem musst du ihm halt eigentlich wirklich nur noch sagen, wie er auf dem Platz zu spielen hat, weil alles andere kann der schon.
Ja.
Ja, der weiß, was er machen muss, der weiß, wie er sich aufwärmen muss und so. Und ich meine, wir haben vorhin auch mit einem Kumpel diskutiert, der aus dem Fußball kommt und haben da auch über so die Trainersituation diskutiert. Und ich habe das Gefühl, in Deutschland ist es irgendwie so ein Ding, es müssen immer die Ex-Sportler aus den jeweiligen Sportarten, müssen immer diese Trainerposten besetzen.
Mhm.
Sei es im Fußball, dass immer in den Leistungsnachwuchszentren sind, immer irgendwelche Ex-Spieler, die dann ihren Trainerschein machen und sind dann plötzlich U19-Trainer. Oder dann gehen die dann hoch und werden dann Profitrainer. Und genauso beim Tennis. Die Bundestrainer oder Trainer von Spielern sind dann plötzlich immer Ex-Spieler. Natürlich, wie wir gerade gesagt haben, bringen die halt super viel mit. Aber Nachwuchsspieler trainieren, da gehört halt noch ein bisschen mehr dazu.
Ja, und man muss ja ehrlich sagen, kann man ja immer drüber streiten und da gibt es, glaube ich, individuell betrachtet, immer kann man sagen, ja, bei dem war es so, bei dem war es so, aber das Zeugnis vom Deutschen Tennisbund, was die Nachwuchsarbeit angeht, war ja in den letzten Jahren einfach sehr dürftig. Ja, beziehungsweise, und da muss man sich natürlich die Frage stellen, ist das die richtige Strategie? Ich sehe es ganz genauso, wenn es darum geht, dem Justin Engel vielleicht nochmal das aggressive Spiel beizubringen, was der Zverev gerade versucht. Ja, hast du da die Expertise, den Weg, hast du da die vorausschauenden Weg, wie bringst du den da hin? Ja, oder spielst du ihm einfach nur Bälle aus dem Korb an und sagst aus dem Halbfeld, klopp drauf.
Ja, genau, aber es geht ja nicht nur darum zu erkennen, wie müsstest du gegen einspielen, sondern auch das Handwerk zu haben oder die Werkzeuge, wie bringe ich das bei?
Wie bringe ich dem das bei? Wie kann ich Spielsituationen im Training schaffen oder im Match, dass ich dem das sozusagen beibringe? Ja, und ich glaube, das ist halt wirklich schwer, dass du als Trainer, und da bin ich halt mal gespannt, ob der Philipp Kohlschreiber, wie du sagst, wir wissen nicht, wie da die Rahmenbedingungen auch sind, ob das Team das mitbringt, weil auf der einen Seite frage ich mich, warum kommt jetzt der Trainerwechsel, wenn es doch sehr erfolgreich war? Ich meine, er hat den ersten ATP-Sieg gemacht, als, glaube ich, jüngster oder erster 2007er Jahrgang, ja. War das nicht so? Ja. Das geht ja in die Kategorie wie Alcaraz, wie Sinner, also so, ist ja in einem Atemzug wird der mit den Namen genannt, was das angeht, ja. Warum findet da jetzt dieser Wechsel statt zu dem Zeitpunkt? Wir stecken nicht drin. Ich habe zu wenig Informationen darüber und man würde sich auch vielleicht das Maul jetzt zerreißen, aber grundsätzlich kann man mal sagen, er ist ein unglaublicher Spieler mit einem großen Potenzial. Und ich bin mal gespannt, wie das da jetzt weitergeht und wie das nächste Saison in der Konstellation mit Kohlschreiber halt funktioniert.
Ja, bin auch sehr gespannt. Vielleicht nochmal jetzt einen Satz dazu. Ich meine, wir haben ja auch schon viele Trainer beobachtet, ja, und gerne angeguckt, die ja wirklich schon seit 20 Jahren, 30 Jahren dabei sind, wie die mit Spielern arbeiten und so, ne, mit Jugendlichen vor allem, ja. Und ich meine, natürlich haben die einfach die Erfahrung gemacht, okay, einem aggressives Spiel beibringen, kann ich so und so machen, aber das muss ja auch gucken, okay, wie tickt der Spieler? Klappt das bei dem? Muss ich vielleicht bei dem eher den Weg versuchen? Wie komme ich an den ran? Und sowas, ne? Das kannst du halt nur haben, wenn du halt auch die Erfahrung halt gemacht hast, ne? Wenn du das mal ausprobiert hast.
Ja, und vor allem, wenn du auf der anderen Seite standst und nicht selber Spieler warst.
Genau. Auf der anderen Seite natürlich auch wieder, man kann ja nicht immer bei jedem Trainer voraussetzen, dass er schon die große Erfahrung hat, weil du musst ja auch die Möglichkeit bekommen, die kriegen. Ne? Also es ist, kann alles gut gehen, kann auch nicht gut gehen. Ich bin auch sehr gespannt, wie das weitergeht. Noch aber eine Sache dazu. Ich bin mal ganz gespannt auch, wie der Deutsche Tennisbund auch das Team um den Justin Engel aufbaut. Ja, weil wenn wir uns mal den Sinner angucken oder den Alcaraz, die hatten super früh schon ein richtig, richtig gutes, gut aufgestelltes Team mit eigenem Fitnesstrainer. Beim Alcaraz war schon ganz früh der Manager immer so drumherum, wo du wusstest, es wird alles langfristig aufgebaut, die Karriere. Und alles war irgendwie so ziemlich durchdacht und war ein Plan dahinter, Physio dabei gehabt, beim Sinner auch schon recht früh alles da gehabt, ja.
Ja.
Bin mal gespannt, ob die jetzt mal sagen, okay, jetzt haben wir mal so jemanden, jetzt versuchen wir wirklich es mal bestmöglich aufzustellen und lösen uns vielleicht mal von unseren festgelegten, Rahmenbedingungen, wie wir immer diese Spieler, wem wir welche Förderung geben und nee, das ist festgeschrieben, der bekommt das und das und das, wir können Trainer stellen, mehr aber nicht. Ob die mal hingehen und sagen, okay, das ist jetzt einer, jetzt versuchen wir mal hier so viel Input wie möglich zu geben. All was in. Brauchst du?
Ja.
Geld, du brauchst ein Physio, du brauchst einen Fitnesstrainer, wir stellen dir ein Team, mach und let's go. Mhm. Bestmöglich aufstellen.
Ja, Wildcards braucht er jetzt vor allem für die großen Turniere, dass er da nicht sich durch die ITF Future Tour kämpfen muss, sondern auch, dass er da einfach mal für die großen Turniere, die in Deutschland anstehen, halt seine Wildcards bekommen, um da halt einfach auch mal mit Vitamin B weiter nach vorne zu kommen in die Weltrangliste. Also ich glaube, ein Spieler, ich habe auch das Spiel gesehen in Kasachstan, war ich auch wirklich beeindruckt, weil das ist ja auch was, da muss man ja auch immer wieder sagen, da wird ja eigentlich Training völlig überbewertet. Der Junge ist 17 Jahre alt, der hat vielleicht wann hat der angefangen intensiv, so zu trainieren? Der hat ja gar nicht die Zeit gehabt, so.
Ja, wann fängst du an intensiv zu trainieren, dass man wirklich sagt, jetzt wollen wir wirklich intensiv mit 12, fängst du vielleicht an,
wirklich. Er hat ja gar nicht die Zeit gehabt, wenn man in einem sagt, ja, man kann nur Tennis spielen, so wie der nach x Stunden, da sieht man einfach, Training wird ja auch irgendwo ein bisschen überbewertet. Ne? Er hat ein Niveau erreicht, dass er einem Girondolo fast einen Satz abnimmt oder es geht super eng. 4-6, 6-7 war es. Dass es so knapp war, wo man halt sagt, so ja, der Girondolo spielt das ganze Jahr auf der Tour, der hat so viel Erfahrung, so ein guter Spieler und der Justin Engel hat ja gar nicht die Zeit gehabt eigentlich. Ja, Training wird völlig überbewertet, deswegen vielleicht findet er auch seinen eigenen Weg, man kann einfach nur hoffen, dass er verletzungsfrei bleibt und dass der Hype jetzt auch vielleicht um ihn nicht ganz so zu groß ist, was er vielleicht abhebt.
Oder er damit gut umgehen kann.
Ja, wie er damit umgehen kann. Ich sehe trotzdem halt auch großes Potenzial, trotz allem mit Philipp Kohlschreiber, weil ich schätze ihn als jemanden ein, der dir wirklich was so, wie man Tennis spielt.
Ja,
der hat das,
auf jeden
der
Fall.
Hat das kapiert.
Auf jeden Fall, du hast gerade gesagt, er ist jetzt viel bei Sky Co-Kommentator und der sagt gute Sachen. Also der sagt immer wirklich super, super gute Sachen, wie man vielleicht einen Spieler knacken kann und was man machen muss. Das ist nicht einfach irgendwie so.
Wie er das gemacht hat, wenn der andere gut aufgeschlagen hat, wie er sich positioniert hat, was er da gemacht hat. Das hat man schon wirklich gemerkt. Der Philipp Kohlschreiber hatte immer ein unglaubliches es war schön anzusehen, wie er spielt.
Aber ja, und Verständnis für Tennis.
Der hat es verstanden.
Ja. Und das ist auf jeden Fall, hat er da schon mal einen riesen Vorteil, ne? Dass er da so jemanden hat. Ja. Ich glaube, das bleibt aber sehr interessant für uns vor allem, hier das zu beobachten, weil, wie der sich im nächsten Jahr schlägt. Ne? Das wird ein ganz, ganz interessantes Jahr.
Ja.
Weil ich sag mal so, wenn man sich so die Spieler anguckt, die dann so ins neue Jahr starten mit so unter den ersten 400 oder ersten 500, dann ist natürlich immer das Ziel, in die Top 100 zu kommen.
Ja, klar.
Ja, das wird wahrscheinlich das große Ziel sein, die Top 100 zu knacken. Und es wird sehr interessant, das zu beobachten, weil der wird das nächste Jahr, ein volles Jahr halt mal auf der wahrscheinlich viel Challenger, aber auch dann ATP-Tour spielen.
Richtig.
Und das wird auf jeden Fall schön sein, das sich mal anzugucken, wie das läuft.
Ja.
Da bin ich gespannt.
Genau. Was steht sonst noch an?
Ja, was steht sonst so an? Also jetzt sind ja gerade zwei kleinere Turniere. Ich glaube, noch einmal in Metz und noch mal in Bukarest. Kann das sein?
Okay.
Ich meine Bukarest.
Also zwei kleine Turniere.
Zwei kleine, das sind beides 250er Turniere.
Genau. Und dann geht es ja mit relativ
Belgrad, Entschuldigung. Heute ist Metz und Belgrad.
Belgrad, Serbien, genau. Geht es ja relativ schnell dann zu den World Tour Finals in Turin.
Richtig.
Und da sind bisher qualifiziert Yannick Sinner. Gehen wir mal davon aus, dass er fit ist und spielt. Ich glaube, es war nur eine Viruserkrankung.
Ja, zumindest. Der will fit sein, glaube ich, für das Turnier. Genau.
Zverev, der qualifiziert ist.
Ist übrigens die 2 der Welt jetzt, ne? Seit heute.
Genau, hat auch im Race to Turin ist er die 2. Hat, muss man sagen, Sinner hat über 10.000 Punkte schon geholt. Zverev bei 7.000. Jetzt mehr Alcaraz ist aktuell im Race to Turin die 3. Also Alcaraz qualifiziert Medvedev. Die 4 sind schon mal safe. Fritz ist auch dabei und zumindest sehe ich es hier als markiert Djokovic, aber da ist ja noch so ein bisschen Fragezeichen, ob...
Man hat gemunkelt, dass er nicht spielen wird,
dass er nicht
aber
spielt.
Ist noch nicht offiziell bestätigt.
Genau, dass er seine Karriere vielleicht, nicht die Karriere, sondern die Saison schon beendet. Ja, wir werden sehen, wer noch Chancen hat auf die Finals ist Kaspar Ruth. Habe ich wieder gesehen in Turin, in Dings.
Paris?
Paris, was rede ich da in Paris? Ja, ich bin immer wieder erstaunt, dass er trotzdem dann wieder so ein konstantes Jahr spielt und jetzt ist er 7. aktuell bei Race to Turin, weil ich denke mir immer so, also es ist einfach ein konstanter Spieler, aber mir gefällt seine, auf den schnellen Belegen sein Spiel, der kommt überhaupt nicht zurecht.
Nee. Ja.
Also Ruth ist noch als Contender, Deminauer, Rublev und Dimitrov. Alle recht eng beieinander. Also wir reden hier in der Spanne, die sind aktuell so 3.300 Punkte bei Dimitrov und 3.800 Punkte bei Kaspar Ruth.
Weißt du, ob ein paar von denen noch jetzt die Turniere spielen?
Die spielen alle natürlich.
Ja?
Ja. Oh. Kaspar Ruth spielt in Metz, sowie Andrei Rublev und Grigor Dimitrov. Also da wird das sehr entscheidend sein, wie sie abschneiden. Und Alex Deminauer spielt in Belgrad.
Okay.
Also das wird halt
geil.
Das
eigentlich nochmal interessant, ja.
Genau, die entscheidenden Punkte zu sammeln, um dann sich noch zu qualifizieren. Genau. Was ist denn dein Pick, dein Tipp für die Finals, wer holt's?
Also, sehr interessantes Turnier. Ich glaube,
ist ja noch nichts ausgelost, soweit ich weiß. Ja. Also man weiß jetzt nicht, wer in welcher Gruppe ist.
Also für mich die drei Namen, die es unter sich ausmachen, sind Sinner, Alcaraz und Zverev. Alcaraz glaube ich aber nicht, weil ich glaube, das wird wieder der Belag in der Halle. Ich weiß nicht, wie schnell der Belag ist, aber das liegt ihm, glaube ich, nicht so sehr. Jetzt würde ich mal sagen. Und ich bin sehr gespannt, was Zverev macht nach dem Turnier. Aber jetzt kommt es drauf an, jetzt will er das Turnier gewinnen und jetzt ist er unter Druck, weil er jetzt auch gegen die Top-Leute spielt, ob er sein Spiel so durchziehen kann. Glaube ich nicht, dass er es schafft. Deswegen glaube ich, Sinner macht's.
Sinner macht's, ja. Okay.
Und du?
Ja, also zwischen, ist immer alles sehr einfach, wenn man das so sieht. Ich sehe weder bei Medvedev noch bei Taylor Fritz, die ja aktuell schon qualifiziert sind. Auch Djokovic, wenn er mitspielen sollte, sehe ich nicht als Sieger. Und dann zähle ich auch die ganzen anderen dazu, wer auch immer dann dabei ist, Dimitrov, Rublev, Ruth, sehe ich nicht als Sieger, kann ich mir wirklich nicht vorstellen, ich sehe auch einfach, es kann für mich nur machen, Sinner, Zverev, Alcaraz und von den dreien sehe ich, mein Top-Favorit ist eigentlich Zverev.
Oh, okay,
ja.
Geil.
Zverev hat immer gut gespielt bei den World Tour Finals, hat sie, glaube ich, auch schon zweimal gewonnen.
Einmal schon? Okay. Einmal weiß ich sicher.
Einmal sicher. Okay, schreibt es mal in die Kommentare, wie oft er gewonnen hat. Ich weiß es gerade. Also einmal hat er ganz sicher gewonnen, aber hat immer gut gespielt bei den World Tour Finals. Immer.
Halle, ich sag's ja.
Und
Indoor, liegt ihm.
Hat jetzt mit dem Turniersieg beim Tausender also auch Selbstvertrauen getankt. Ja, Sinner hat die ganze Saison überragend gespielt. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es die beiden untereinander ausmachen. Mhm. Und ich sehe Alcaraz auch Ja, ich glaube, er ist zum Ende der Saison, er hatte das irgendwann auch mal schon mal gesagt, dass er merkt, dass ihm die Kräfte ausgehen zum Ende der Saison hin und dass er da mehr Haus oder besser haushalten muss. Erinnert mich auch so ein bisschen an Nadal, der die World Tour Finals nie gewinnen konnte. Ist auch vielleicht nicht sein Belag gewesen, aber hat auch da nie sein bestes Tennis gespielt. Ja, dann wenn er dann 6 Wochen später bei den Australian Open aufgeschlagen hat, war das für mich immer wie ein anderer Spieler plötzlich. Ja. Die Pause und die Vorbereitung, ich glaube, die sind einfach leer, so ein bisschen ausgebrannt. Und deswegen würde ich, wenn ich tippen würde, würde ich auf Zverev setzen, dass der das holt. Genau. Danach
Davis Cup?
Gibt es noch den Davis Cup.
Da fand ich interessant natürlich, dass Zverev abgesagt hat.
Genau.
Finde ich auch immer, finde ich krass, ja, dass er halt sich qualifiziert für die Endrunde und dann absagt. Aber das zeigt natürlich halt, wie sehr er den Fokus auf seine eigene Karriere legt, ne? Und wahrscheinlich einen ganz klaren Plan hat, World Tour Final spielen, dann Pause machen, Urlaub machen, vorbereiten für nächste Saison und halt dann so ein Event einfach auslässt, weil er sagt so, nee, ich will auf meine
Einzelkarriere konzentrieren. Die World Tour, der Davis Cup kommt ja, soweit ich weiß, jetzt dann nach, genau, also World Tour Finals sind vom 10. bis zum 17.11. Und der Davis Cup beginnt am 19. November, ja, und das ist natürlich dann einfach eine sehr lange Saison mit dem Finale am 24. November, das ist dann eine Woche oder nochmal ja, fast anderthalb Wochen länger, die du dann halt damit mit Tennis verbringst. Und ich sehe es ähnlich, dass ich sage, der Termin Davis Cup am Ende der Saison als letztes Turnier, finde ich total schwachsinnig. Ja, ich finde, man sollte vielleicht den Davis Cup da nochmal revolutionieren. Also abgesehen davon, dass hier diese Änderung ich schon total Quatsch fand. Aber warum spielt man den Davis Cup nicht alle 2 Jahre als Highlight? Mhm. Weißt du, und sagt, okay, wir spielen den alle 2 Jahre. Das ist dann auch immer für die Spieler mehr Anreiz. Das ist natürlich jedes Jahr und zum Ende der Saison, wenn man wie der Zverev ein Ziel vor Augen hat, nächstes Jahr den großen Titel, den großen Wurf zu machen, dann ist, glaube ich, einfach, da musst du jetzt schon, wie er auch schon angefangen fürs nächste Jahr dich vorzubereiten, mental wie auch körperlich. Und deswegen kann ich es auch irgendwo verstehen. Klar, gibt wieder die eine oder andere kritische Stimme, die sagt, wie kannst du für dein Heimatland nicht spielen? Aber gut. Davis Cup, wie gesagt, beginnt. Die Quarterfinals beginnen am 19. November mit Italien gegen Argentinien. Wenn bei Italien alle spielen, wäre ein starkes Team.
Ist natürlich dann die Frage, ne? Ich meine, letztes Jahr haben die schon gewonnen, da hat Sinner auch alles reingehängt und dann siehst du ja, was das dann, wie kräftezehrend das ist.
Ja.
Ob er das halt dann wieder macht, jetzt die Saison wieder 2 Wochen länger macht, das ist immer die große Frage, ob die Spieler das machen. Du hast gerade gesagt, oft ist es so, also alle 2 Jahre wäre besser,
richtig,
dass man das als Highlight nimmt, weil so ist es. Die Spieler sagen, dieses Jahr wollen wir es gewinnen, dann spielen sie mit, die Topspieler. Und dann gibt es aber auch Jahre, da sagen die, nee, Topspieler, nee, tut mir leid, ich bin raus. Dann ist die Nation im Endeffekt nicht konkurrenzfähig.
Der Severin Lüthi hatte das gesagt, dass er beispielsweise dann wusste, dass der war jahrelang auch Davis Cup Captain von der Schweiz, dass es Jahre gab, wo er im Endeffekt nicht auf Federer zählen konnte. Weil er sagte so, nee, das passt jetzt nicht in sein Jahr rein. Du hast ja auch dann zwischen den Jahren irgendwie dann weite Reisen. Da haben sie gegen Australien gespielt, wo irgendwie so sehr weit reisen musst. Aber kann ich auch verstehen. Genau, die Berrettini hat schon seine Saisonende angekündigt, er ist jetzt beispielsweise nicht dabei, aber Italien hat so viele gute Spieler, ich glaube, die bleiben da weiterhin auch mit Spanien Topfavorit. In dem anderen Viertelfinale ist USA gegen Australien, Deutschland spielt gegen Kanada, rechne ich Deutschland eigentlich
gute Chancen aus.
Natürlich muss man mal sagen, wer spielt für Deutschland, auf jeden Fall Struff. Ja. Wenn Zverev nicht spielt, spielt auch Struff auf jeden Fall.
Wir sollen Justin Engel einsetzen.
Ja.
Er kann Erfahrung sammeln.
Genau, Justin Engel.
Ja.
Ja. Und für mich Überraschung, Niederlande spielt gegen Spanien. Niederlande.
Ja, Spanien wird alles dran setzen, ne, zu gewinnen. Der Alcaraz wird spielen an Nadals Abschiedsturnier, da werden die doch mal voll auffahren und die werden wahrscheinlich sagen, ey, wir wollen das Ding gewinnen. Das ist nochmal geil zu gucken.
Genau. Ist natürlich auch in Malaga, in Spanien, das Turnier. Hardcourt. Das Finale zumindest, so wie ich es verstanden habe. Ja, okay.
Aber wir werden uns ja wahrscheinlich vorher nochmal hier.
Genau, Davis Cup hören wir nochmal. Das war es auch schon und wir hören uns dann spätestens
fürs Zuhören
vor den ATP World Tour Finals. Macht's gut.